Es ist, ich sag's mit den Worten meines Vorredners, yeah, es ist Mittwoch, der 19. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er hat den letzten Dienstag vor der Sommerpause eröffnet. Da kann er also auch den letzten Mittwoch vor der Sommerpause, da kann er den Sack zumachen. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Hallo Markus Feldenkirchen.
Hallo, es ist mir wirklich eine große Ehre, den berühmten Mittwoch vor der Sommerpause hier mit dir bestreiten zu dürfen.
Das ist richtig, das ist der Grömatz, der größte Mittwoch aller Zeiten. Ich gehe davon aus, du bist mit den Nerven komplett runter, denn du hast natürlich auch mitbekommen, in Hamburg hängen die Flaggen auf Halbmast. Es gab einen Einbruch bei Moderatorin Silvi Mais. Und die Einbrecher sind wohl über ein Baugerüst des Nachbarhauses übers Dach in die Wohnung von Silvi Mais gelangt. Und was haben sie natürlich dort mitgehen lassen? Du hast es geahnt.
Die ganze Hermes-Scheiße.
Richtig. Ich dachte mal, ich habe natürlich gedacht, die Encyclopedia Britannica, diese riesige Sammlung an Arthouse-Filmen, all das, ne, die Gutenberg-Bibel. Nein, es waren Handtaschen.
Das ist alles
tatsächlich
noch da.
Ja, im Wert von bis zu 800.000 Euro. Wahnsinn,
ja.
Oder?
Das ist, also wenn so eine Tasche, wie es hier heißt, 10.000 bis 25.000 kostet, dann waren das so, ja, 60 Taschen, würde ich mal sagen.
Ja.
Das ist ja gar nichts, weißt du, die Leute sind da übers Oberlicht und übers Dach geklettert und so und dann 60 Taschen einpacken. Das ist also, das ist ja fast schon eine akrobatische Meisterleistung.
Muss man tatsächlich sagen, ja, du hast komplett recht. 60 Taschen ist bei Kim Kardashian, glaube ich, Handgepäck, ne? Wenn ich mich da irre, aber
richtig.
Ja, das muss man, stelle ich mir auch geil vor, wenn der mit so 60 Taschen über so ein Baugerüst wackeln. Aber ich glaube, da in Hamburg-Eppendorf, da kräht auch irgendwie keiner an nach, wenn da einer mit 60 Taschen durch die Gegend läuft. Also
nee,
da muss man vielleicht mal Lars Weißbrot von der Zeit fragen, wie das auch stylmäßig gerade so geahndet wird. Also ich finde das erstmal, oder?
Aber ich habe mich gefragt, konntest du sie denn schon trösten? Weil die Diebe hatten ja nur deshalb so leichtes Spiel, weil Silvi Mais bei dir, glaube ich, in der Nachbarschaft auf Ibiza weilt, ne?
Das nehme ich doch mal stark an. Ich habe sie heute schon im Arm gehalten. Ich habe zu ihr gesagt, Silvi, sei nicht traurig. Damian ist jetzt das Wichtigste.
Ja.
Und dann hat sie sich auch getröstet und hat gesagt, da hast du natürlich völlig recht. Taschen kommen und gehen. Aber sie schrie dann doch noch aufs Meer hinaus wütend, I want my Birkin back. Und da war dann natürlich völlig klar, jetzt.
Die Schlagzeile des Tages.
Flüchtiger Marschalek meldet sich bei Gericht. Überraschung im Wirecard-Skandal. NTV berichtet das. Im Sommer 2020 taucht Jan Marschalek unter. Der Hauptverdächtige im Wirecard-Skandal soll sich nach Russland abgesetzt haben. Nun gibt der 43-Jährige erstmals in 3 Jahren ein Lebenszeichen von sich. Über einen Brief seines Anwalts meldet er sich bei der Münchner Justiz. Er weist natürlich die Vorwürfe von sich. Völlig klar. Aber man stellt fest, er verfolgt den Prozess offensichtlich sehr aufmerksam und hält sich wohl irgendwo, ich stelle mir das gerade vor, der hat so eine, jetzt mittlerweile so die Kult-WG zusammen mit Prigozhin. Prigozhin in Unterbuchse, Marschalek mit Vollbart.
Alle in Weißrussland, meinst du?
Nee, also der ist ja in Russland, angeblich ist Marschalek ja in Russland.
Ne? Ja, genau. Ja. Oder in Belarus.
Oder in Belarus, das weiß man ja nie, ne? Also für
Putin. Das weiß man ja weder bei Prigozhin noch bei Marschalek.
Für Putin ist es sowieso eins. Also von daher ist es sowieso gleich. Ist es eigentlich etwas, vor dem Olaf Scholz sich fürchtet, dass irgendwann Marschalek nochmal kommt und sagt, Leute, ich hätte euch da noch was zu sagen?
Also neben Cum-Ex ist das der zweite Skandal, der da irgendwie schlummert und wo Olaf Scholz auch als Finanzminister hat er eine gewisse Zuständigkeit, zumindest für die Behörden, die hätte zuständig sein können, wenn sie sich denn zuständig gefühlt hätte. Ja klar, also wenn da noch Neuigkeiten auf den Tisch kommen, die irgendwas halt mit der Aufsicht des Bundes zu tun haben, das kann immer negative Nachrichten geben. Aber ich meine, Scholz lässt sich davon ja nicht beunruhigen. Ne? Da kann ja auf den Tisch kommen, was will.
Das ist komplett richtig. Also wenn wir über Scholz eines gelernt haben, dann definitiv das, was Maschalek angeht, fand ich immer irgendwie ganz drollig. Das hat die Hamburger Morgenpost vor einem Jahr oder zwei mal gebracht, so ein Artikel. Es gab wohl zwischenzeitlich ja auch ein Haus an der Außenalster, sehr mondän, das versteht sich von selbst, in dem Maschalek in einem Mehrparteienhaus gelebt haben soll. Und es gab dann in dem Flur des Hauses offensichtlich so zwei goldene Rahmen. Da waren dann irgendwelche Artefakte drin, die irgendwie bezeugten, dass Maschalek in diesem Haus gewohnt hat. Das ist dann auch wieder so ein bisschen so dieses, so eine seltsame Form des Stolzes, dass man sagt, ja, er ist ein riesiger Verbrecher, aber auch hier im Haus hat er mal gewohnt. Hier kann man es sehen. Hier ist so das Maschalek-Haus in Hamburg.
Toll, ja. Also wenn ich wüsste, dass er da wäre, würde ich hingehen und persönlich mit Eiern auf die Scheiben schmeißen, weil ich muss gestehen, ich habe eine sehr, sehr bescheidene Karriere als Anleger hinter mir.
Ja.
Ich habe nur jetzt ein paar Mal in meinem Leben Aktien gehabt und dazu zählt auch so Wirecard-Aktien und ein paar Jahre vorher Hypo-Vereinsbank-Aktien. Ich bin also schon zweimal quasi in meinem Leben komplett pleite gegangen. Ja. Zum Glück nur mit moderaten Beträgen, aber dass ich auf diese Windhunde da reingefallen bin, das nehme ich mir bis heute übel.
Markus, kleiner Tipp von mir, die BVB-Aktie jetzt unbedingt halten. Unbedingt halten jetzt die BVB-Aktien. Die
Warum?
Werden ja nächstes Jahr Meister. Die werden ja nächstes Jahr Meister.
Okay. Nachlegen.
Komm, nächstes Thema.
Außenministerin verrät ihren High-Heel-Trick Baerbock in New York. Das berichtet die Bild. Wir sehen tolle Fotos. Also der Haus- und Hoffotograf von Annalena Baerbock hat wieder ganze Arbeit geleistet. Diese Schuhe sind eigentlich nicht für lange Strecken gedacht. Außenministerin Baerbock ist aktuell zu Besuch in New York bei den Vereinten Nationen und hat dabei aus einem Problem beim vorherigen Besuch gelernt. Denn damals war ihr Absatz abgebrochen. Baerbock beim letzten Treffen in New York. Mindestens mein High Heel musste aber dran glauben. Und jetzt wird offensichtlich doppelt geklebt. Ja, die Absätze von Baerbock brechen heftiger ein als die der deutschen Wirtschaft, muss man sagen. Und jetzt sieht man aber auf Instagram, dass sie sich zu helfen weiß. Und jetzt natürlich die Frage, ich weiß, du hast mit Jasmin das ganze Thema natürlich schon angerissen. Für mich an dieser Stelle sei übrigens angemerkt, wo wir gerade drüber reden. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob die oder das Nutella. Mein erster Impuls
das hatten wir doch geklärt.
Ja, mein erster Impuls war die Nutella, aber das macht gar nicht Sinn. Ich glaube, es ist wirklich das Nutella. Aber ich bin da übrigens genauso wie du. Sowohl Rauchen als auch Nutella habe ich mit 16 aufgegeben. Ist für mich völlig irrelevant. Also, aber das, ich schweife ab. Also Baerbock, wie gefällt dir denn so die kleine Promotour von Baerbock? Denn das Ganze ist ja nicht nur inhaltlich unterfüttert, also Vereinte Nationen kommt immer gut für eine Außenministerin. Dann sagt man natürlich nochmal Putin, das geht gar nicht, die Kinder und so, all das kennt man ja. Aber es entstehen auch einfach wahnsinnig schöne Fotos dabei, muss man sagen. Und dann das mit der Nutella, ist das
nicht
süß? Ich meine,
das Nutella-Interview, ja, da wurde sie von ihrem Social-Media-Team selbst befragt. Hier die Sache mit den Absätzen ist auch auf ihrem Insta-Account quasi so präsentiert worden. Und es ist einfach nur hervorragend, wie wir Journalisten jedes Mal quasi der Pavlovsche Reflex funktioniert und direkt Berichterstattung in der Bild, direkt hier großes Special bei Apokalypse und Filterkaffee. Also wir sind schon auch ein bisschen selber schuld, dass wir da auf alles so anspringen. Ne?
Total.
Was war jetzt mit dem Schuh?
Total. Es macht sich ja auch immer große, also es ist ja eine gewisse Form der Relaxanz, ne, wenn man mal über so einen Quatsch berichten darf, weil wir uns natürlich links und rechts mit dem größten, deswegen war ja auch im letzten Jahr die große Leila und Winnetou-Debatte hatte ja so etwas Erlösendes oder um es mit den Worten von Tommy Schmidt zu sagen, so was Eskapistisches, weil wir natürlich mal ganz kurz uns ins ganz seichte Gewässer flüchten konnten, bevor man dann wieder das ganz große Rad dreht mit Atombombenbedrohung und so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so gerade jetzt bei Annalena Baerbock und dann auch im Wechselspiel mit sozialen Netzwerken, das ist schon an Banalität auch wirklich nicht zu überbieten. Du hast dann auch diesen Reflex, also ja, Jamshid Shamat wird wahrscheinlich hingerichtet, die Sittenwächter sind zurück auf den Straßen Teherans, aber guck mal, sie mag Nutella mit Butter. Ist das nicht drollig? Wo man sagt, das...
Und wir dichten ganz tolle Überschriften über New York.
So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, jetzt wirst du unsachlich.
Woanders ist es auch beschissen.
Nördlich von Perth, mysteriöses Objekt an australischem Strand entdeckt. Patricia Blanco ist da. Dabei geht's im Dschungel doch erst im Januar. Nein, also die Tagesschau meldet, es ist zylinderförmig, etwa 3 Meter hoch und von noch geheimnisvoller Herkunft. An einem australischen Strand ist ein rätselhaftes Objekt angespült worden. Nun versuchen Experten herauszufinden, woher es stammt. Zylinderförmig, etwa 3 Meter hoch. Da hätte sich wahrscheinlich früher irgendwie irgendein Hulk Hogan-Gag angeboten oder so. Was ist es denn jetzt? Ne? Also es ist dann ein Kanister aus leichtem Kohlefasermaterial. So.
Ja, es sieht so ein bisschen aus wie, sagen wir, die Spitze einer Rakete. Mhm. In die Richtung gehen wohl auch schon die Mutmaßungen oder Ermittlungen, aber man hat keine Ahnung, von welchem Land, wann, wo abgeschossen, warum dann diese Spitze dort in Australien angekommen ist. Also das ist schon ein großes Rätsel.
Ja, da ist ja irgendwo den Chinesen wieder irgendwas vom Satelliten abgeflogen. Das ist doch meistens so. Da irgendwie so. Dann,
oder ich meine, der aus Nordkorea, der ballert ja auch relativ unkontrolliert rum. Also da gibt es schon einige, die sich hier anbieten.
Genau, der Irre von Pyongyang, ne, so kennen wir ihn ja. So, kann ja gut sein.
Der dass Irre mit der Bombe, ein legendäres Spiegeltitelbild. Das sah herrlich aus.
Der Irre mit der Bombe. Außerdem, ganz ehrlich, ich bin schon ein paar Mal in Australien gewesen. Ja. Also, ich habe schon ganz andere mysteriöse Objekte an australischen Stränden gesehen. Und wenn du da nicht aufgepasst hast, dann hat es dir in der Regel direkt ins Herz gestochen. Da finde ich so ein Teil von so einer Trägerrakete ehrlicherweise noch vergleichsweise harmlos.
Ja, ich hatte auch gedacht, ob das irgendwas ist, was ihr da beim Dschungel zurückgelassen habt.
Ja, oder? Kann wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht war es Junior, der legendäre Ranger. Der hätte nämlich auch größentechnisch ganz gut gepasst. Also, wir werden das einfach mal weiterverfolgen.
Unbedingt.
Die unbequeme Meinung.
Der Hitzejournalismus eskaliert. Wie viel Sonne ist gesund? Macht uns die Hitze alle blind? Und ruft Karl Lauterbach mit seinen Hitzetipps zur aktiven Sterbehilfe auf? Das fragt die Neue Zürcher Zeitung. Und die ist ja oft ein wenig unzufrieden mit der Art der Berichterstattung in den sogenannten, vor allen Dingen auch deutschen Qualitätsmedien und stellt die Frage durchaus provokant, wie viel Information das Ganze beinhaltet und wo es einfach nur in doch relativ stumpfen, ja, wie soll man das sagen, ja, nicht Empörungsjournalismus, aber Aufwiegelungsjournalismus, also wo überhitzt der Journalismus an sich?
Ja, also ich glaube, die NZZ ist hier einer ganz, ganz heißen Sache auf der Spur. Die Berichterstattung über Wärme, über Hitze, über damit verbundene Phänomene hat tatsächlich mit Einsätzen von Wärme und Hitze zugenommen in den letzten Wochen. Das ist absolut richtig. Also da kann man schon mal sagen, das ist einfach sehr wache Beobachtung der Kollegen. Natürlich steckt hier hinter auch noch so dieses Mindset, okay, was uns da von da oben, die Journalisten im Verbund mit der Politik, der Spiegel zusammen mit Karl Lauterbach oder die Zeit zusammen mit Olaf Scholz oder wer auch immer, was die uns hier vorgaukeln wollen. Wie schon bei Corona ist auch hier in dem Artikel zweimal die Referenz zur Corona-Zeit gemacht. Also, das ist wirklich so ein Raunen, dass hier also mit der Hitze, das sei doch alles übertrieben und wahrscheinlich machen die da oben das alles nur, um ihre sinnlosen Klimamaßnahmen zu rechtfertigen und alle wollen uns eigentlich nur was Schlechtes und deshalb dieser Hitzebericht, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen platt übersetzen
darf. Ja, wobei ich natürlich grundsätzlich schon beipflichten würde oder ich sehe schon eine Tendenz, dass im Journalismus solche Sachen natürlich auch mal gut funktionieren, ist ja klar. Also, dass die alarmierenden Dinge, die dann als Push-Mitteilung uns ereilen, insgesamt sich besser verkaufen als draußen schönes Wetter, das ist ja irgendwie auch klar. Ne? Und diese, auf der anderen Seite hast du auf der Faktenebene natürlich wirklich Zahlen, die durchaus aufsehenerregend sind. Also 60.000 Hitzetote im Jahr, das ist ja schon eine gewaltige Zahl.
Du hast natürlich auch. Genau das bist du voll in die Falle gegangen. Ja.
Ja, aber es ist schon interessant, wie die Art der. Natürlich, und du hast ja recht, also die Art der Berichterstattung verläuft natürlich auch analog zu den sich verändernden Temperaturen. Das ist ja klar, das versteht es ja von selbst. Und wahrscheinlich würde in 2 oder 3 Jahren bald auch niemand mehr auf den Gedanken kommen, bei einer Meldung wie Rekordhitze noch irgendwelche Kinder mit einem Eis in der Hand zur Bebilderung heranzuziehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Frage stellen, ob man jetzt demnächst dann da auch schon den ersten Hitzetoten sieht, weil das natürlich auch irgendwie ganz ordentlich knallt. Also so ein Ding dazwischen scheint ja immer relativ selten möglich zu sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja auch richtig, also einen Hitzeschutzplan zu haben. Selbst das, was die NZZ hier als Belege ranzieht, ja, so wie war das? Regionalzeitungen berichten, wie Betroffene mit Hitzetagen umgehen. Ja. Der gemeine Erich Sauer setzt laut Appenzeller Zeitung auf viel Wasser, früheren Arbeitsbeginn und Abkühlung zwischendurch. Das ist natürlich völlig banal, aber ist ja trotzdem auch nicht falsch. Also kann man ja alles machen. So.
Absolut. Ich finde noch beruhigend, dass, sagen wir mal, die abstrusesten Beispiele aus einer Publikation, die 20 Minuten heißt, stammt. Und die ist mir jetzt so gar nicht geläufig. Zitiert wird übrigens auch noch die Schlagzeile, so macht Sex auch während der Hitzewelle Spaß.
Ach, guck an. Das ist ja klasse. Was ein Glück, dass ich demnächst mit Niki in Urlaub fahre. Ne?
Wichtigster Tipp, auf die Missionarstellung verzichten wegen zu großer Reibeflächen.
Na, dann tut mir leid, das ist die einzige, die ich kann.
Gewinner des Tages.
Neue INSA-Studie. CDU-Hoffnung Linnemann räumt selbst bei grünen Wählern ab. Das berichtet der Fokus. Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat bereits kurze Zeit nach seiner Ernennung ins Amt mehrere Debatten angeschoben. Laut einer Studie erhält der Politiker bei vielen seiner Forderungen auch positives Feedback aus dem Lager der grünen Wähler. So, also die Studie von INSA wurde von Bild in Auftrag gegeben. Klar, 1002 Befragte haben sich beteiligt. Und da laut der Studie hat Linnemann mit seinen Themen den Nerv der meisten Wähler getroffen und viele von den Grünen haben auch gesagt, jawohl, super. Der Forderung nach Schnellgerichten für Randalierer und Schläger stimmen beispielsweise 78% zu. Darunter erhält Linnemann neben der Zustimmung von Wählern der FDP 84%, AfD 84% und der eigenen Partei 83%, auch mit 70% viel Zuspruch aus dem Lager der Grünen. Wobei man dann natürlich immer sagen muss, ja auch immer eine Art der Fragestellung. Ne? Also die Fragestellung war ja wahrscheinlich auch nicht morgens im Chlor noch die Leute belästigt und abends schon im Knast, sondern die Frage war ja wohl, wenn ich das richtig memoriere, möglichst schnelle Bestrafung.
Ja,
ja, und wer würde da jetzt nicht zustimmen?
Also ich finde es auch richtig, dass Randalierer und Schläger künftig Fertiggerichte und nicht mehr so aufwendig gekochte Mahlzeiten so bekommen.
Danke.
Man muss sagen, Carsten Linnemann, seitdem er jetzt Generalsekretär ist, er hat einen Lauf. Seine beiden bisherigen, sagen wir, Gassenhauer funktionieren, das eben mit den schnellen Urteilen und dann auch noch der Punkt, der ist schon was älter, Vorschulpflicht für Kinder, die schlecht Deutsch sprechen. Ich glaube, es hat wirklich gut begonnen jetzt mit ihm. Er muss aber dringend nachlegen. Und ich habe mir auch mal ein paar Gedanken gemacht über mögliche Linnemann-Forderungen, die jetzt kommen könnten. Ja. Zum Beispiel kannst du ja sagen, wie du die findest. Die Deutschlandfahne muss schwarz-rot-gold bleiben. Hopfen und Malz, Gott erhalts. Ein flächendeckendes Kotelettverbot wird es mit der CDU nicht geben.
Sehr gut.
Und dann natürlich noch Sonnenbank statt Samenbank.
Das sehr gut. Und nach dem Pinkeln abschütteln und ene mene Moppelpeter noch einen Schritt, dann ist es ein Meter. Ne? Also finde ich sehr gut.
Nein, ja, das ist ja jetzt auch mal konstruktiver Journalismus, nicht immer richtig. Nur mäkeln und so.
Wollte ich nämlich gerade sagen. Also da sind wir ja nun wirklich für bekannt. Also alles richtig und er kloppt natürlich jetzt einen raus. Er muss ja jetzt auch, er ist jetzt derzeit auch konkurrenzlos, weil alle anderen im Sommerurlaub sind und Merz hat im Grunde genommen gesagt, das ist so wie wir früher, wenn wir nachsitzen mussten. Da hat Merz gesagt, also ich fliege jetzt mit meiner Propellermaschine, propelliere ich irgendwo mal jetzt, wo fliegt so ein Merz hin? Wahrscheinlich Amrum oder sowas, ne?
Sachsen-Anhalt.
Denke ich mal so. Ja, wie schön. Und du musst jetzt 6 Wochen lang jede Woche irgendwas anderes fordern, damit wir hier mal ein bisschen an Profil gewinnen. Ja. Auf der anderen Seite, dieses Freibad-Thema, ich würde es gerne, also klar, es ist immer so lustig, weil man sofort immer so einen Bademeister vor Augen hat, aber dieses Freibad-Thema finde ich im Kern gar nicht so verkehrt, weil es ist natürlich, also es ist ja wirklich der Soziotop schlechthin oder das Soziotop. Es ist ein Soziotop und da kommt ja die gesamte Bevölkerung zusammen. Und da, wo Stress ist, da will natürlich der Bürger, die Bürgerin das Gefühl von Sicherheit haben. Zumal ja auch viele gar nicht in den Sommerurlaub können, das hast du mit Jasmin ja auch besprochen. Und da kommt alles zusammen. Und natürlich gibt es ein menschliches Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und da jetzt daran zu appellieren und das zu adressieren, ist ja politisch gar nicht dumm. Denn das Bedürfnis haben ja alle. Und zwar tatsächlich, egal ob sie jetzt grün sind oder CDU, dass da jemand jetzt kommt und sagt, pass mal auf, mach die Scheiße sicher, ist ja im Kern erstmal nicht verkehrt. Die Frage ist halt immer nur, wie gehst du es an?
Na klar. Aber ich glaube, das hat Jakob Lund ja irgendwie schon ganz gut, finde ich, zurechtgerückt. Es gibt natürlich gegen all das, was dort gemacht wird und was strafwürdig ist, Gesetze. Insofern ist es so ein bisschen, okay, warum muss diese Art von Verbrechen oder Gesetzesüberschreitung schneller verurteilt werden als ein anderes? Also man wünscht sich natürlich eine intakte Justiz, die tatsächlich schnell arbeitet und Urteile auch zeitnah fällt. Aber das gilt nicht nur für Schwimmbäder.
Total. Ich warte übrigens darauf, dass Paul Ronsheimer jetzt demnächst mal aus dem Columbia-Bad berichtet, mit so einem Helm auf und der Weste, weil die Zustände da mittlerweile... Also wir warten es mal.
Verlierer des Tages.
Sind die Alten und die, die sie pflegen und die, die das bezahlen müssen auch. Eigentlich alle. Die Taz schreibt, steigende Pflegekosten, Pflege im Heim immer teurer. Viele Pflegebedürftige haben schon länger finanzielle Belastungen. Dennoch gehen die Kosten für Heimplätze weiter nach oben, zeigt eine Auswertung. Ja, die Pflege im Heim wird immer teurer. Die Zahlungen aus eigener Tasche für Pflegebedürftige und ihre Familien stiegen nochmals deutlich, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Juli ergab. Im ersten Jahr im Heim waren demnach im bundesweiten Schnitt 2548 Euro pro Monat fällig, 348 Euro mehr als Mitte 22. Die Belastungen wachsen damit trotz inzwischen eingeführter Entlastungszuschläge weiter. Das fand ich wirklich eine dramatische Zahl, als ich das gehört habe. Denn da kann man sich ja immer die Frage stellen, worauf steuern wir denn dazu? Also lässt du irgendwann Opa einfach im Smallland stehen und sagst, der gehört nicht zu mir oder was passiert da?
Es ist eine riesige Herausforderung und auch da, finde ich, sind gute Vorschläge auch von Carsten Linnemann willkommen, ja, weil hier stimmt. Ist es wirklich komplex. Und man muss sagen, ein wichtiger Grund für diesen von dir zitierten Anstieg ist natürlich etwas, was wir uns letztlich auch gewünscht haben, dass die Pflegerinnen und Pfleger endlich, nicht angemessen, das würde ich immer noch nicht sagen, aber dass sie eben höhere Löhne bekommen und das ist in moderater Art und Weise zumindest an manchen Orten wohl geschehen und das kostet. Also neben dem, was jetzt inflationsbedingt für uns alle teurer wird, wird es natürlich auch teurer, so ein Heim zu betreiben, aber es sind vor allem die Personalausgaben und ich glaube, an so einem Punkt zeigt sich einfach, welche Gesellschaft man sein will. Bringt man zusammen, welche Form der Finanzierung muss ja dann, kann man ja offen diskutieren, aber bringt man zusammen genug Geld auf, um die Leute, die dort arbeiten, würdig zu bezahlen, damit wiederum denen, die sie dort betreuen, ein würdiger Lebensabend noch beschert wird.
Genau, ja, also das ist wirklich eine besorgniserregende Zahl, auch eine besorgniserregende Entwicklung, wenn wir mal ganz davon absehen, dass es ja bald auch nochmal zusätzlich an Menschen mangelt, die die Alten überhaupt pflegen können. Dann werden die Alten natürlich auch immer älter. Also viele Menschen, die Mutter, Vater erfolgreich ins Heim abgeschoben haben, sehen natürlich mit Sorge darauf, dass die immer älter werden. Da wird ja im Grunde genommen das Erbe dann ja auch abgeschmolzen. Also da muss man auch mal ein Stück weit an uns denken. Man hat sich das alles so schön vorgestellt. Das Haus war im Grunde genommen, man hat da schon den Fliesenleger bestellt, um das Bad umzubauen. Und dann heißt es irgendwann, also bei der Lebenserwartung, wenn das so weitergeht, da können Sie sich vielleicht noch eine Gartenlaube kaufen. Aber das Haus ist dann weg. Das wird dann verpflegt. So, und wer denkt denn da an uns?
Also ich habe gerade erst eine Pflegereform verabschiedet. Zum 1. Januar 2024 gibt es höhere Entlastungszuschläge. Das ist schon da, aber die Experten sagen, selbst das wird schnell aufgebraucht sein. Und es ist tatsächlich ein Thema, wo es, glaube ich, also Pflege wurde ja im politischen Diskurs immer so ein bisschen als Nebenthema betrachtet. Und es ist eine der ganz, ganz zentralen Fragen für uns, gerade als alterndes Land mit Fachkräftemangel etc. Und also hier mal wirklich eine breite gesellschaftliche Debatte und auch einen Gipfel im Kanzleramt, fände ich absolut dem Thema angemessen.
Na, ist ja erstmal die Zielgruppe vor allen Dingen der CDU, ne? Also die müssten ja eigentlich theoretisch für ihre Wählerschaft das Thema Pflege mit ganz oben auf die Tagesordnung setzen, weil der letzte... Ich
gesagt, die Grünen kommen auch langsam in das Alter. Es ist nicht nur die CDU.
Ja, da hast du natürlich völlig recht, aber das ist ja wirklich, weil sag mal, zwischen Wahlurne und der anderen ist es für so manchen CDU oder von mir so alten Grünen Wähler oder alten Sozen, dann sind es ja oft nur noch ein paar Monate. Ne? Also muss man auch sagen, übrigens Karl Lauterbach, du hast ihn ja gerade schon angerissen, der hat natürlich leicht reden. Also ich habe ja meinen Pfleger, ich lasse mich von Lanz pflegen. Also Markus, Herr Lanz, hier gucken Sie mal, ich könnte einmal bitte hinten abputzen und dann bitte Katheterbeutel wechseln. Also, so, naja.
Das hat mich traurig gemacht.
IW-Direktor Hüter, wir müssen wieder mehr arbeiten, das berichtet der Deutschlandfunk. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüter, fordert als Reaktion auf den Fachkräftemangel längere Arbeitszeiten. Ja, Michael Hüter hat es gesagt, in der Rheinischen Post verwies er auf die Schweiz und auf Schweden als Vorbilder. Dort arbeitet eine Vollzeitkraft nach Darstellung Hüters fast 3000 Stunden mehr pro Jahr als in Deutschland. Das ist natürlich eine Meinung, die kommt jetzt also zum absoluten Unzeitpunkt, denn viele haben sich ja mental schon darauf eingestellt, dem Chef langsam mal von der 4 auf die 3-Tage-Woche so das Gleis zu legen. Und da kommt der damit und sagt, wir müssen wieder mehr arbeiten. Ja, tickt der noch richtig oder was?
Ich glaube, der ist wirklich, Herr Hüther ist ein ganz, ganz nüchterner Mann, der einfach nur seine Zahlen hat und der seine Prognosen und Hochrechnungen machen kann. Und es stimmt, glaube ich, fürchte ich absolut, dass wenn wir quasi das wirtschaftliche Wachstum und damit auch das Level an Wohlstand halten wollen und gleichzeitig ein Land, was entweder gegen massive Zuwanderung ist mehrheitlich oder aber so unattraktiv ist, dass es überhaupt keine qualifizierte Zuwanderung hinbekommt, ja, dann ist dann als dritte Möglichkeit nicht über die 4-Tage-Woche zu reden, sondern eher über 300 Arbeitsstunden mehr im Jahr. Und das knüpft ja auch ein bisschen an das, was wir eben gesprochen haben. Das gilt sowohl für den Bereich Pflege, aber auch diese ganze zu erwartende Fachkräftemangel. Also das kann zumindest ein Baustein sein, um das, was uns dort quasi bevorsteht, zu kompensieren.
Ja, interessant, ne? Weil es erscheint mir natürlich auch total logisch, ist ja klar. Also wie willst du es sonst erwirtschaften? Irgendwo muss sie herkommen. Weniger Leute müssen ja dann für gewöhnlich, wenn man denselben Stand halten will, müssen halt mehr arbeiten. Ist nur ein bisschen unpopulär, weil das hat man sich jetzt ja so gar nicht vorgestellt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dann kommt aber gleich
wieder das Argument. Du machst doch jedes Jahr eigentlich 300 Stunden mehr.
Ja, ich bin ja das beste Beispiel dafür, ne? Aber ich habe natürlich, und so indiskret darf ich sein, natürlich wiederum auch.
Du hast doch keine Fachkraft.
So. Und ich werde natürlich auch gut bezahlt. So, da kommen wir nämlich zu dem anderen Punkt. Ich mache das ja insofern auch ganz gerne, weil ich ja wenigstens ordentlich bezahlt werde. Und du nach allem, was ich weiß, ja auch. Ich konnte es ja nicht verhindern. Ich habe mich ja dafür eingesetzt, dass du beschissen bezahlt wirst. Aber da haben ja alle gesagt, das kannst du nicht machen. Der Markus ist ein guter Mann. Da habe ich gesagt, jetzt komm, ey, der freut sich doch auch, wenn er mal irgendwie da, nein, lass das mal. Das kriegt er auch raus. Die reden ja auch untereinander. All diese Dinge halt, ne? So, und jetzt sitzt du da. Ja, komm.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Endlich reden wir über Mecklenburg-Vorpommern. Markus, jetzt ist es endlich soweit.
Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Die wolltest du mir beim letzten Mal. Genau, okay. Oh,
ja. Fragen ausgewichen. Interview mit SPD-Politiker Philipp D'Acunha geht viral. Das berichtet die Berliner Zeitung. Ein NDR-Journalist fragt nach den entstandenen Kosten für ein steuerfinanziertes Bürgerforum. Doch der SPD-Politiker weicht unglaublich stoisch aus. Philipp D'Acunha, das klingt im Grunde genommen wie so ein Venezolaner, den sich Gladbach wieder für zu viel Geld gekauft hat. Aber bitte, du möchtest darüber reden. Ne? Also was bisher bekannt ist, die externe Fraktionssitzung der SPD nebst Bürgerforum fand im Golchener Hof nahe Brühl, Landkreis Ludwigslust-Parchim statt. Der Veranstaltungsort gehört dem Ehemann der Vize-Fraktionsvorsitzenden Christine Klingohr, für die laut NDR rund 250 Teilnehmer fielen etwa 15.000 Euro an Kosten an, also rund 60 Euro pro Person. Dass Kunja diese Zahlen nicht sofort preisgab, begründete Barlen damit, dass die Schlussrechnung noch nicht vorgelegen habe. Ja, was war das für ein Interview, Markus?
Also mir als Journalist ist es seit nunmehr 23 Jahren ein Anliegen, Leser und Leserinnen, Hörer wie Hörerinnen mit gründlicher Recherche, solider Aufbereitung von Fakten und auch einer verständlichen und gern auch mal unterhaltsamen Sprache über das zu informieren, was ich für gesellschaftlich relevant halte. Das betrifft häufig die Politik, kann aber auch mal die Bereiche Kultur und Sport umfassen und das immer zu ortsüblicher Qualität.
Aber jetzt noch mal kurz zu dem. So. Ja, also danke Markus für diese präzise Antwort, die also in ihrer Deutlichkeit nichts vermissen ließ. Und so ähnlich lief das Interview mit D'Acunha auch. Also er weigerte sich partout konkrete Antworten darauf zu geben, was die ganze Scheiße denn jetzt eigentlich gekostet hat.
Er hat aber 10-mal hintereinander darauf hingewiesen, dass die SPD in Mecklenburg-Vorpommern bereits seit 15 Jahren in den Wahlkreisen des Landes Bürgerveranstaltungen durchführt.
Ja, man kann ja ehrlicherweise froh sein, dass er nicht zusammengeknickt ist und gesagt hat, ja, ich gebe zu, wir bei der SPD in Mecklenburg-Vorpommern werden alle von Putin bezahlt. Das hätte man ja eigentlich sich gewünscht.
Genau, das ist aber noch ein anderes Problem. Ich glaube, diese übrigens sehr erfolgreiche regionale Gliederung der SPD, die macht schon ihr eigenes Ding dort. Und also dieser Herr da Cunha, wenn man das wirklich in der ganzen Länge gehört hat, wie er halt da 5-10 Mal denselben Quatsch sagt und nicht auf die Frage antwortet, da hatte ich den Eindruck, also der hat wirklich an einem Intensivkurs am Olaf-Scholz-Institut für hochnäsige Journalistenverarschung teilgenommen und das auch mit Summa cum ex laude bestanden. Sehr dreist war übrigens auch die Reaktion von Manuela Schwesig auf diesen möglichen Interessenkonflikt. Also du hast es ja gesagt, dieser Hotelbesitzer, wo diese Veranstaltung stattgefunden hat, die rund 15.000 Euro gekostet haben soll, der ist eben der Ehemann von Frau Christine Klingohr, die Vizefraktionschefin. So. Und dann wurde Frau Schwesig vor der Landespressekonferenz darauf angesprochen, ob sie denn da Probleme sehe. Und dann antwortet sie doch glatt, was haben Sie eigentlich gegen die starken Frauen in der SPD? Oh. Frau Klingohr ist eine sehr kluge, engagierte und erfolgreiche. So, und das ist so frech, also, so dummdreist, wie diese unterstellte Frauenfeindlichkeit jemandem gegenüber, der eine völlig berechtigte Frage stellt. Also, das ist auch so eine Gutsherrin-Mentalität.
Das ist ja wirklich lame. Das ist ja wirklich lame. Und das ist ja sowas von durchsichtig. Also gut.
Unterm Radar.
Schiffbrüchiger nach 3 Monaten 2200 Kilometer vor Küste gerettet. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Von Mexiko aus segelt Timothy Shaddock mit seiner Hündin Bella los. Doch nach einem Sturm fällt die Bordelektronik seines Katamarans aus. Die beiden treiben auf dem Pazifik mit nichts als Regenwasser und rohem Fisch. Ja, also der hat eine lange Tour geplant. Nach 2 Wochen gerät er in einen Sturm und dann fiel die Elektronik aus. Und dann trieb er mit dem Ding, mit dem Katamaran eigentlich nur noch so vor sich hin. Und er harrte dann 2200 Kilometer vor der Küste aus und nach 3 Monaten auf dem offenen Meer, da ist dann eben dieser schiffbrüchige Segler aus Australien im Pazifik von einem mexikanischen Thunfischfänger gerettet worden. Mhm. Und der Mann hatte mittlerweile natürlich ein Vollbart, mit dem man selbst in Berlin Mitte auffallen würde und war natürlich abgemagert, aber er hat überlebt. Ja. Und unter anderem hat auch der Hund ihm sehr geholfen, denn der Hund als Kontakt, als Bezugsperson hilft wohl dann doch extrem dabei, diese unglaubliche Einsamkeit, die lange auszuhalten. Ich weiß nicht, wie er mit dem Hund Gassi gegangen ist, das ist nicht überliefert, aber also ist immer noch besser als ein bemalter Volleyball.
Absolut. Also mich hat die Geschichte so ein bisschen an diesen wunderbaren Film Life of Pi
erinnert,
wo dann einer auf dem Meer mit diesem Tiger unterwegs war und die beiden sich dann quasi auch überleben können. Nee, ist schon hochspannend. Also die haben wohl sich ernährt nur von rohem Fisch, den sie aus dem Meer geholt haben und Regenwasser, was sie irgendwie aufgefangen haben in Behältnisse. Und dann, du hast es schon angedeutet, da gibt es hier in dem Artikel wird auch zitiert, ein Überlebensexperte, Mike Tipton, der sagt, also dass er wirklich großes Glück gehabt habe, dass ein so kleines Boot im Ozean jetzt entdeckt wurde, das sei wie eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Und eben mit der Hündin, also alleine hätte das wohl nicht geschafft, weil der Kontakt zu irgendeinem Lebewesen wohl für die Psyche so wichtig ist und dann auch so die Überlebenskräfte nochmal weckt.
Absolut, ja, total. Also und nicht Captain Haddock, sondern Captain Shaddock, der hatte offensichtlich eine gewisse Expertise, was den Fang von Thunfischen angeht. Und so haben die sich halt 3 Monate lang von rohem Thunfisch ernährt, also Sashimi, 3 Monate lang Sashimi. Ich bin mit Jakob Lund unterwegs, für ihn ist es ein ganz normaler Sommer, muss man sagen. Sehr viel Sommer, sehr viel Sonne, sehr viel Wasser, 3 Monate lang Sashimi. Das ist für Jakob Lund das. Da zahlt er richtig viel Geld für, muss man sagen. Und keine menschlichen Kontakte nach Möglichkeit. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was dieser Herr Shaddock hier hat, aber also für viele andere ist das ein wunderbarer Urlaub.
Das wäre was für ihn, ne?
Das wäre
was. Guten Appetit, ja.
Endgültig zu weit gegangen.
Französischer Schauspieler benimmt sich am Flughafen daneben. Gérard Depardieu. So schreibt die Bild über Gérard Depardieu. Er kam im Rollstuhl, beim Pinkeln stand er plötzlich und spazierte erlöst davon. Filmstar Depardieu entspannt gerade vor Korsika auf der Yacht eines Freundes, genießt die Sonne und das Meer. Depardieu dreist, am Flughafen ließ sich der Schauspieler und Putin-Freund im Rollstuhl schieben. Dabei ist der Franzose sehr wohl gut zu Fuß, wie sich später herausstellte. Und dann lief es sogar richtig gut. Depardieu stellte sich am Parkplatz kurzerhand an ein Auto und erleichterte sich. Da sag ich mal, typisch Russe. Ne? So sind sie halt. Ist
ja tatsächlich Russe.
Ja, eben. Genau. Ja. Und dann strollert er da halt einfach gegen die Karre.
Also das finde ich auch nicht gut. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Ja. Ich verstehe nur nicht, was die hier mit dem, als hätten sie ihn jetzt hier erwischt. Also er sitzt im Rollstuhl und kann trotzdem stehen. Ja. Also ja. Man kann sich doch mal im Rollstuhl fahren lassen.
Ja, finde ich eben auch. Also muss man auch einfach mal sagen. Und offensichtlich ist die Blase und die Prostata ist soweit auch in Ordnung. Ist ja auch beruhigend für einen Mann seines Alters.
Aber ja. Es ist schon als jemand, der wirklich früher oft und gern über ihn gelacht hat.
Ach so, ich dachte an Autos geschult hat. Da musste ich jetzt kurz, da war ich jetzt kurz irritiert.
Also als jemand, den ich mal als positive Figur in der Kindheit oder so abgespeichert hatte, ihn so zu sehen, auch wirklich ja so komplett verwahrlost und heruntergekommen, das tut schon auch ein bisschen weh. Ne?
Es ist eigentlich so ein bisschen wie die Langversion von Das große Fressen, was man da sieht. Ne? Als hätte er es irgendwie in so einem 20-jährigen Experiment gemacht. Oder es ist wie so ein Film von Thomas Winterberg, aber halt eben so auf ganz lang gedehnt. Ich möchte übrigens hinten raus noch, ich habe dir übrigens die Penisstudie erspart. Ne? Ich habe gegoogelt, ich hatte schon eine drin. Ich habe es wirklich rausgelassen, aber eins würde ich dir, weil da bitte ich auch um deine Mithilfe, denn in Sachsen im Kreis Meißen, Priestewitz, da gibt's also Stress auf einem Obsthof. Nein, ja, nee, ist ja so. Ja, ein Bauer.
Das fängt schon wieder so furchtbar an.
Nein, ein 200 Kilo schweres Maskottchen wurde geklaut. Bauer setzt Kopfgeld auf Erdbeere aus. Ne? Dem wurde nämlich das Maskottchen, ein 6 Meter hoher Erdbeerballon, 200 Kilogramm schwer, wurde geklaut. Und das will der Bauer nicht auf sich sitzen lassen. So, jetzt hätte ich natürlich normalerweise gesagt, wäre es vor ein paar Monaten gewesen, hätte ich gesagt, Joe Biden hat den einfach abgeknallt. Ne? Einfach nur aus reiner Angst, dass der Chinese, dass er schon wieder da irgendwie so seine Spionageballons geschickt hat. Aber der Erdbeerballon ist weg. So, also muss man, also ist ja unglaublich, ne?
Ist das von einem dieser furchtbaren Erdbeerhöfe?
Das ist wahrscheinlich, ja, das ist von einem, hallo, wie redest du denn über den Erdbeerhof in Priestewitz? Ist ja nicht so, weil es ist der Obsthof, es ist nicht nur ein Erdbeerhof. Aber okay. Die Erdbeere. Nee,
da will ich nichts gesagt haben. Ich hatte da diesen Erdbeerhof im Verdacht.
Ja, siehst du, also in meinem Heimatdorf in Henrichenburg gibt es eine Kartoffel in derselben Größe. Mhm. Ja, die lockt auf den Bauernhof. Mich hat das immer angelockt. Ich finde sogar die Kartoffel, und das wäre vielleicht mal was für Carsten Lindemann, sollte vielleicht unser deutsches Wappentier werden. Vielleicht sollte Carsten Lindemann in Henrichenburg, in meinem Heimatdorf, vorbeigehen, sollte sich diese riesige Kartoffel schnappen und sobald Friedrich Merz Kanzler ist, sollte die Kartoffel vor dem Kanzleramt angebracht werden, so wie Uwe Seelers Fuß, weil die Kartoffel steht ja nun mal für uns Deutsche. So.
Sag du das mal.
Ja.
Für uns Deutsche als Kartoffel.
Das ist. Damit grüße ich die neuen deutschen MedienmacherInnen, die an dieser Stelle ja nun auch schon für sehr viel Ärger gesorgt haben, indem sie uns Deutsche als Kartoffel bezeichnet haben. Also, wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, es gibt eine Belohnung vom Obsthof da in Priestewitz. So viel sei gesagt.
Was gibt's denn als Belohnung?
Ja, das weiß ich ehrlicherweise auch gerade nicht. Also, da muss ich nochmal nachhaken.
Ein Obstkorb.
Ja, ist immer noch besser als der Obdachlose, der Friedrich Merz damals doch dessen Koffer gefunden hat. Und dann gab es doch zur Belohnung ein Buch von Friedrich Merz, ein signiertes irgendwie. Aufstieg muss sich wieder lohnen oder so. Kennst du die Geschichte gar nicht?
Doch, natürlich.
Und jetzt zum Schluss.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Und zwar eine, wie ich finde, außergewöhnlich gute Post von Wagner. Lieber Novak Djokovic, so verrückt es klingt, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Niederlage. Zum ersten Mal sah man dir die Herz. Zum ersten Mal empfand man Zuneigung zu einem Eisschrank. Wie eine abgerissene Brücke lag die Niederlage hinter ihnen. Die Last des Stolzes wich von ihnen. Sie wurden ein verletzlicher Mensch. Sie weinten, als sie ihre Familie sahen. Sie schienen unbesiegbar. 34 Matches und 4-mal Wimbledon in Serie gewonnen. Sie waren das Monster der Sieger. Sie führten ein asketisches Leben, um zu gewinnen. Glutenfrei, milchfrei, nur Bohnen, Nüsse, Kichererbsen. Selten habe ich so einen entspannten Verlierer gesehen wie jetzt. Es war wie, der Krieg ist vorbei. Djokovic war für mich immer die dunkle Macht des Tennis. Ich bin mir ganz sicher, dass er während des Matches glaubte, dass er niemals verlieren kann. Und dann passierte es.
was jedem Menschen passiert. Er verliert. Jetzt wird er menschlich. Jetzt beginnen wir, ihn zu lieben. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Wie hatte Stephen Apalagan gesagt, es liest sich wie der Klappentext von Band of Brothers. Das hat mir gut gefallen.
Ja, mir auch. Naja. Also ich habe die ganzen 5 Stunden am Sonntag gesehen.
Ach, geil.
Und also quasi die Menschwerdung des Novak Djokovic. Es war, während das Spiel noch lief, hat er sich mit dem Publikum angelehnt, war zornig, hat die Leute in seiner eigenen Coaching-Ecke also wirklich angemacht, als seien die schuld für die Fehler, die er macht und so. Also es war noch völlig verkniffen und verbissen. Und dann aber die Worte, auch die großzügigen Worte, die er an den, der ihn gerade besiegt hat, und was war ja auch so eine gewisse Generation, Wachablösung der 20-Jährigen, der 36-Jährigen. Also das war wirklich, das zeugte von Größe und von Herz, und so hat man ihn selten erlebt.
Siehst du, es ist insofern ein, wie soll man sagen, ein eleganter, ein freundlicher, ein gut gelaunter Abschied von Wimbledon. Wir beide verabschieden uns jetzt von Apofika, allerdings nur für einen Monat, mein lieber Markus. Und dann sind wir natürlich in alter Frische zurück am, ich weiß gar nicht genau, 18. oder so? Du zählst doch jetzt schon die Tage und Stunden, ich weiß es doch.
Ich glaube, ja, 18., 19. August. Müssen wir nochmal genau nachgucken.
Sind wir wieder da. Wir tanken jetzt einfach ein bisschen Kraft.
Erhol dich gut, mein Lieber.
Das mache ich, du auch, mein Schatz. Und wir sprechen uns in wenigen Wochen wieder. Ich gehe jetzt in den Pool.
Viel Spaß.
Allen anderen.
Einen schönen Sommer dir und allen anderen.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.